Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Schönen guten Morgen. Keine andere Bewegung hat der Politik in diesem Jahr so schnell Beine gemacht wie die Klimabewegung. Fridays for Future fuhr als Lok vorne weg und alle sprangen auf den Zug auf und warfen mit Appellen um sich. Weniger Fliegen, weniger Plastik, mehr ÖPNV, weniger Fleisch, mehr Elektromobilität. Das Thema ist bei uns angekommen. Der Klimawandel allerdings auch. Und trotzdem geschieht nichts oder nur sehr schleppend. Brauchen wir also mehr Verbote? Darüber wollen wir heute mit Ihnen diskutieren unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Freuen uns aber genauso über Mails unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Meine Gäste, zugeschaltet aus Nürnberg, Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen, die sagt, einen Flug von Nürnberg nach München braucht kein Mensch. Guten Morgen, Frau Badum.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Und in Köln sitzt Frank Überall, Politologe und Journalist, der davon überzeugt ist, dass Verbote kein Allheilmittel sind. Herzlich willkommen, Frank Überall.
Hallo, Frau Steinhauer.
Frau Badum, möchten Sie Flüge von Nürnberg nach München generell verbieten?
Also meine Forderung war ja, dass wir 2038 keinen innerdeutschen Flugverkehr mehr brauchen werden. Das ist schon sehr, sehr spät. Und ich glaube, das können wir gut schaffen, wenn wir einfach die Bahnverbindungen besser ausbauen und vor allem die Bahn natürlich finanziell attraktiver stellen. Wir haben jetzt schon die Strecke zwischen Nürnberg und Berlin ist eingestellt worden, weil der ICE einfach attraktiv genug ist. Und diese Strecke Nürnberg-München, die Sie auch erwähnt haben, da braucht man eine Stunde mit dem ICE. Mhm. Also das ist jetzt schon jederzeit möglich, da gut drüber zu kommen.
Aber Fliegen ist oft immer noch billiger als Bahnfahren. Also es fehlen schon die Anreize. Was müsste sich ändern?
Da würde ich Herrn Scheuer auf jeden Fall zustimmen, der ja auch gesagt hat, die Mehrwertsteuer auf Bahntickets muss gesenkt werden. Kerosinsteuer soll eingeführt werden. Das war zum Beispiel auch, glaube ich, eine Forderung von Herrn Weber, der jetzt nicht Kommissionspräsident geworden ist. Aber was man aus allen Parteien hört, und im Ende August ist ja wieder eine Kabinettssitzung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Bundesregierung das dann einfach beides dort beschließt. Das wäre jetzt schon mal ein Einstieg. Also Mehrwertsteuer auf Bahntickets runter und Kerosinsteuer einführen.
Wie möchten Sie mit Inlandsflügen generell verfahren?
Ich glaube, die Menschen müssen einfach die Alternativen haben, umzusteigen. Und ich glaube auch nicht, dass wir 39 Flughäfen in Deutschland brauchen und nötig haben, weil wir andere Möglichkeiten von Ort A nach B zu kommen. Man muss sich auch anschauen, wer nutzt vor allem Inlandsflüge in Deutschland. Das sind in erster Linie Geschäftsreisende, die meines Erachtens nach auch die Bahn nehmen könnten, wenn der Arbeitgeber das entsprechend attraktiv stellen würde, die vielleicht auch vieles über Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen erledigen könnten. Ich glaube, das kennt jeder von seinem eigenen Unternehmen, dass man da schon sinnlose Reisen gemacht hat. Und die zweite Gruppe, das sind eben Menschen, die zu einem Fernflug wollen und dann eben beispielsweise von Frankfurt nach München fliegen und dort weiterfliegen, keine Ahnung, auf die Malediven oder sonst wohin. Darüber kann man auch diskutieren. Aber auch diese Menschen können innerhalb Deutschlands anders reisen. Mhm. Deswegen glaube ich, in der Summe brauchen wir diese Inlandsflüge in der Zukunft nicht mehr.
Nun stelle ich mir so einen Pendler vor, dem Sie sagen, ein Flug von Nürnberg nach München, den brauchen Sie doch gar nicht. Und der sagt, doch, brauche ich wohl.
Ja,
zu überzeugen.
Ich würde gerne mit dem Pendler persönlich sprechen. Aber es ist tatsächlich attraktiver, weil man allein vom Münchner Flughafen aus mit der S-Bahn ja noch 40 Minuten in die Innenstadt reinfahren muss. Und es schon eine Stunde quasi von Bahnhof zu Bahnhof braucht man mit dem Zug. Also das ist der aktuelle Stand. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es für irgendjemanden attraktiver ist, zu fliegen. Also ich kenne einfach keine Fälle.
Dennoch sparen Sie sich ja die Vokabel, wir möchten das verbieten. Was ist ein besseres Wort?
Also ich glaube, es geht darum, wollen die Menschen, dass wir Regeln aufstellen zu ihrem Schutz. Mhm. Weil letztendlich jede Minute, die wir Unternehmen weiter CO2 in die Luft pusten lassen und ja, Flughäfen operieren lassen, das sind Minuten und CO2, was die Klimakrise weiter anheizt. Also ist die Frage, wann greifen wir ein zum Schutze unserer Bevölkerung?
Und wie nennen wir das dann, wenn wir eingreifen? Nennen wir das Regeln? Nennen wir das Gebote? Welches Wort finden Sie dafür?
Ja, Regeln wäre zum Beispiel ein schönes Wort, aber auch, ich meine, auch nicht bei Rot über die Ampel zu gehen, ist zum Beispiel auch ein Verbot und es stört sich auch niemand dran. Also ich glaube, wir können es Regeln nennen, Gebote nennen. Wichtig ist ja, was wir damit bezwecken und warum wir diese Regeln wollen. Also ich glaube, das ist wichtiger, den Leuten mitzuteilen oder mit den Menschen zu diskutieren, was wir heute auch mit dieser Sendung machen, als über die Semantik zu reden.
Hm. Dennoch ist das Image der Grünen, also sie gelten so als Verbotspartei, auch wenn sie das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Frank, überall ist dieses Wort Verbot eigentlich verboten?
Oder um es schöner zu sagen, untersagt. Das ist ja auch so eine schöne urdeutsche bürokratische Vokabel, um solche Regeln dann eben auch zu verbrämen. Nein, wir haben schon, also natürlich brauchen wir Verbote. Dass wir uns gegenseitig nicht umbringen, das ist gut so und das ist auch festgeschrieben. Und ich glaube, das ist auch allgemein akzeptiert. Aber viele Verbote, Frau Badum hat es ja gerade schon erwähnt, die berühmte rote Ampel, werden oft nicht unbedingt akzeptiert. Und da müssen wir uns schon dran fragen, warum ist das so? Warum werden manche Verbote eben nicht akzeptiert? Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir an manchen Stellen tatsächlich zu viele Verbote haben und dass mit jeder neuen Verbotsdiskussion auch ein Stück weit so eine Abstumpfung kommt. So eine Neurotisierung kommt und man denkt, was darf ich denn eigentlich noch? Wenn ich jetzt überlege, vor irgendwann 20 Jahren hätte ich hier in dem Studio noch gesessen mit einer Zigarette. Das geht nicht mehr. Und so gibt es viele, viele Dinge, die sich in unserem Leben in den vergangenen Jahren schon geändert haben, was durchaus sinnvoll ist. Aber wir müssen auch diejenigen in der Gesellschaft mitnehmen, denen das irgendwann irgendwo auch ein bisschen zu viel wird. Und da hat Frau Badum ja auch schon die richtigen Ansätze gemacht, eben auch wirklich Anreizsysteme zu schaffen. Nur da fehlt mir im Moment so ein bisschen der Glaube. Ich glaube, das ist noch, bevor man es verbietet, der viel größere Kraftakt, zum Beispiel die Bahn tatsächlich leistungsfähig zu machen. Nicht nur auf den Hauptstrecken, sondern auch da, wo es für die Menschen eben sehr schwierig ist.
Nun haben Sie eben gesagt, wir stumpfen allmählich so ab. Also ist das die Wirkung von Verboten?
Es ist zumindest die Verbotsdiskussion, die so wirkt. Mhm. Ich meine, es sind eben jetzt häufig Grünen-Politiker, die gerne mal im Sommerloch oder auch in Wahlkämpfen Verbotsdiskussionen anfachen. Ich erinnere mich an Renate Künast, die mal ein Schokoladenverbot, ja, auch sie hat es dann vorher wieder ein bisschen, nachher wieder ein bisschen relativiert. Aber das sind eben so Sachen, der Veggie Day, also das Fleischverbot. Ja, aber Sie müssen auch sehen, was das mit den Menschen macht. Wenn immer wieder solche Verbotsdiskussionen angestoßen werden, kann das zur Folge haben, dass ernsthafte Themen gar nicht mehr ernsthaft diskutiert werden können, sondern dass dann, ähnlich wie bei Rücktrittsdiskussionen, wenn mal wieder die x-te Rücktrittsforderung gegen Politikerinnen oder Politiker kommt, dass man da auch abstumpft und sagt, ach so, ja, mal wieder, mein Gott. Und genau das wird zum Beispiel einer anständigen, einer wichtigen Klimadiskussion an manchen Stellen nicht gerecht, weil letzten Endes wir uns auch oft nicht ganz so stringent verhalten und möglicherweise nach der Fridays for Futures Future-Demonstration dann doch mit dem Flieger zumindest in den Urlaub fliegen. Das muss man sich bewusst machen, dass der menschliche Geist nicht immer konsequent und stringent ist.
Warum ist das so mit dem menschlichen Geist? Also wieso reagieren wir mit Abwehr, obwohl wir ja wissen, dass zum Beispiel beim Klimaschutz was geschehen muss?
Es ist ganz schwierig, dass der menschliche Geist eben wirklich paradox ist. Ja. Und wir kennen das alle, dass wir beispielsweise Erfolg haben wollen und natürlich zur Arbeit gehen wollen. Aber wenn wir dann heute Morgen um 6 Uhr noch im Bett gelegen haben, der Wecker geklingelt hat, naja, man hat eine Live-Sendung, da geht man dann hin, aber wenn man jetzt nicht so eine strenge Verpflichtung hat, sondern einfach nur zur Arbeit muss, ist uns allen, glaube ich, schon mal passiert, dass wir zumindest einen Gedanken daran verschwendet haben, den Tag mal blau zu machen. Das sind solche Gedanken, die wir immer wieder haben, wo zum Teil Verbote es eben auch gerade erst interessant machen, also im Bereich von Alkohol beispielsweise oder Ähnlichem, wo man eben sagt, ja, jetzt wird's interessant, die Psychotherapie arbeitet zum Beispiel bei Paaren auch damit. Ich habe für mein Buch Es ist untersagt mit Eckart von Hirschhausen darüber gesprochen, mit Stefan Grünewald, dem Psychologen zum Beispiel auch. Und Stefan Grünewald sagt dann beispielsweise, ja, wenn ein Paar in eine psychologische Praxis kommt, und sagt, also zwischen uns laufen keine intimeren Dinge mehr, dann ist es relativ häufig auch ein Ansatz zu sagen, so, dann verbiete ich Ihnen das jetzt für exakt einen Monat. Und dadurch kriegt das wieder einen Reiz im wahrsten Sinne des Wortes. Also Verbote, man muss sich immer wieder bewusst machen, was ist der Zweck dieser Verbote? kann es akzeptiert werden?
Und wann sind sie angebracht?
Ja. Genau, und dann entscheidet sich, ob wir sie auch einhalten. Und dazu wiederum gehört natürlich dann auch die Sanktion, also die Kontrolle erstmal im ersten Schritt in die Sanktion. Auch das wird nicht immer ganz konsequent gehalten. Und es kommt auch immer ein bisschen darauf an, zu welcher Zeit, in welchem Umfeld ich ein Verbot möglicherweise übertrete. Die rote Ampel nachts um 3, wenn wirklich kein Auto kommt, ja. Ich habe schon von Menschen gehört, die sie dann ignorieren. Aber morgens um 9 auf dem Schulweg viel Autoverkehr und Kinder an der Ampel, da kenne ich so gut wie niemanden, der dann über die rote Ampel gehen würde.
Sagt Frank Überall, Politologe und Journalist, der heute zu Gast ist, gemeinsam mit Lisa Badum, der klimapolitischen Sprecherin der Grünen bei Deutschlandfunk Kultur, weil wir über die Frage sprechen, brauchen wir eigentlich mehr Verbote? Und uns interessiert natürlich Ihre Meinung. Brauchen wir sie? Also wie zum Beispiel das Plastiktütenverbot, um den Klimaschutz voranzubringen? Zu welchen Einschränkungen wären Sie bereit? Und würden Sie zum Beispiel eine City-Maut in größeren Städten akzeptieren oder auch mehr Geld für ein Flugticket zahlen? Oder welche Ideen haben Sie, um den Klimaschutz, den alle wollen, auch durchzusetzen? Rufen Sie uns an. 0800 22 54 22 54 ist die Telefonnummer. Die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und am Telefon wartet in Regensburg Karl-Heinz Roos. Schönen guten Morgen, Herr Roos.
Guten Morgen an die Hörer und an die Runde im Studio. Ja, Ihre Formulierung staatliche Lenkung gefällt mir schon wesentlich besser als die Formulierung Verbote, da sitzt man eigentlich irgendwelchen Kampagnen auf, die immer wieder geführt werden, wenn eine sinnvolle Veränderung beabsichtigt ist und ein Problem gelöst werden soll.
Also, welchen Kampagnen sofort, sitzt man da auf, Herr Roos? Woran denken Sie da?
Den Kampagnen auf, dass sinnvolle Problemlösungen, wie zum Beispiel das Einschränken des umweltzerstörenden Fliegens, dieses Problem gelöst werden soll und wird dann sofort eben mit dem abschreckenden Rubrum Verbot, die Grünen werden als Verbotspartei bezeichnet, etc., wird sofort den Leuten suggeriert, oh, da wird unsere Freiheit eingeschränkt. Unser ganzes gesellschaftliches Leben beruht auf Verboten. Schauen Sie sich die Gesetzeswerke an, das Strafgesetzbuch, viele andere Gesetze. Wir sind von Verboten umgeben, nur das wird nicht thematisiert. Das wird nur dann thematisiert, wenn sinnvolle Veränderungen beabsichtigt sind, beziehungsweise wenn eben Probleme gelöst werden sollen in einer bestimmten Richtung. Und die Feinde der Veränderungen in der Gesellschaft, die gibt es einfach, die Interessengruppen, die ihre Interessen weiter betreiben wollen und verfolgen wollen, die wollen keine Veränderung.
Würden Sie sagen, Herr Roos, es reicht vollkommen aus, auf den freiwilligen Verzicht zu setzen? Das wird schon klappen?
Man muss einerseits die Möglichkeit schaffen, sich anders zu verhalten. Wenn jemand im Bayerischen Wald oder sonst wo auf dem flachen Land keinen Zug, keinen Bus in seiner Nähe hat, dann hat er keine Alternative zum Autofahren. Man muss erstens die Alternative bereitstellen und zum anderen natürlich auch dann die Anreize schaffen, die richtigen, die, im Englischen heißt es die Push-and-Pull-Effekte, also hinziehen zu der einen gewünschten Richtung und wegstoßen von der anderen, weniger gewünschten Richtung.
Frau Badum, diese Anreize müssten natürlich schnell geschaffen werden. So wahnsinnig viel Zeit haben wir nicht. Das rechnet einem jeder Klimaschützer vor.
Ja, so sieht's aus. Herr Roos hat ja auch die Freiheit erwähnt und man muss ganz klar sagen, dass unsere Freiheit einfach die Grenzen der Ressourcen sind. Also wir können nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde hat. Und wenn wir erstmal diese natürlichen Grenzen anerkennen, dann können wir anfangen, an politischen Lösungen zu arbeiten. Wir hatten jetzt diesen Earth Overshoot Day am 29. Juli, wo wir die Ressourcen der Welt eigentlich auch schon verbraucht haben für dieses Jahr. Und es wäre halt wichtig, dass alle das mal anerkennen, dass wir nicht mehr machen können, als die Physik möglich macht.
Herr Überall.
Ich glaube, das wird in manchen Teilen der Bevölkerung schwierig, da zu diskutieren, weil eben genau dieses Anerkenntnis fehlt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir gerne auch mal mit so einer Zuspitzung in Richtung Verbot es möglicherweise zur Disposition stellen. Aber letzten Endes wird es allein mit Verbot nicht funktionieren. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile auch alle einig. Was tut man denn, wenn man nicht mehr in den Urlaub fliegen kann? Man fährt möglicherweise mit einem Kreuzfahrtschiff und das ist jetzt auch nicht die Ausgeburt der Ökologie. Also insofern müssen wir tatsächlich überlegen, überlegen, bei der, wenn wir es dann mal staatlichen Lenkung nennen, welche Anreize es tatsächlich geben kann. Verbote sind ja auch immer ein Spiegel der Zeit. Deswegen ist es auch richtig, dass wir diese Diskussionen anstoßen. Es hat ja auch historisch, Herr Roos hatte das Strafgesetzbuch auch erwähnt, da hat es ja auch Entwicklungen gegeben. Natürlich, dass man eben beispielsweise sich nicht gegenseitig tötet, das stand da schon immer drin. Aber bei anderen Dingen ist es wirklich ein Spiegel der Zeit und ändert sich. Der Paragraph 175 zum Beispiel, es ist noch gar nicht so furchtbar lange her. Da waren homosexuelle Handlungen wohlgemerkt unter erwachsenen freien Menschen noch strafbar. Das ist noch gar nicht so lange her, dass das abgeschafft wurde. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, dass Schmiergelder von der Steuer absetzbar waren. Das ist auch erst vor ungefähr 20 Jahren aufgegeben worden. Das heißt, man sieht, wenn man solche Diskussionen führt, dann kann bis hin zu den Strafgesetzen auch tatsächlich was ändern. Man muss diese Diskussionen führen. Man muss aber dann auch über Alternativen nachdenken, über eine Akzeptanz nachdenken. Und wenn man zu sehr es in eine Verbotsrichtung schiebt und sagt, so, das darf es jetzt nicht mehr geben, dann wird es gefährlich, weil dann gibt es automatisch auch diejenigen, die auch fernab von Fakten einfach nur sagen, nein, so will ich das nicht. Und dann haben wir ja eine Diskussionsgrundlage nicht mehr. Wir haben eine Diskursarmut und da müssen wir aufpassen. Ich glaube, dafür sind die Probleme im Klimabereich im Moment viel zu groß, als dass wir uns das leisten könnten, einen relevanten Teil der Gesellschaft an der Stelle nicht mitzunehmen.
Hm. Also Herr Roos, ja, ich danke Ihnen sehr für diesen Beitrag aus Regensburg und gehe jetzt nach Detmold zu Frank Möller, höre aber vorher noch Sie, Frau Badum.
Ja, diesen Diskurs führen wir ja gerade. Also wie schaffen wir einen neuen Klimagesellschaftsvertrag? Die Mehrheit der Menschen will Klimaschutz. Ich meine, das sieht man natürlich auch in den Umfrageergebnissen für uns Grüne. Und jetzt müssen wir es halt auch durchziehen. Und das ist dann irgendwie vielleicht auch die undankbare Aufgabe der Politik, die vielen Einzelinteressen zusammenzuführen und ein Konzept zu erarbeiten. Aber das ist auch unsere Pflicht. Mhm. Also das müssen wir machen.
Da darf man es aber auch ganz klar Verbot nennen und muss nicht rumeiern, weil das ist dann eben, ich befürchte, dass es dann irgendwann den tatsächlichen Absturz geben wird, weil sie sagen, ja, politisch das umzusetzen wird schwierig und nur mit Anreizen sind natürlich diese Ziele dann zum Teil auch schwierig zu erreichen, die dann von den Grünen formuliert werden. Insofern, es ist ein ganz spannendes, ganz schwieriges politisches Feld, zumal, also so gut sie Politik machen möchten und so gut ihre Umfragewerte sind, ich befürchte, oder ich glaube, dass sie keine absolute Mehrheit bekommen werden. Und da wird es dann spannend, mit einem Koalitionspartner diese Dinge dann tatsächlich durchzusetzen.
Herr Möller.
Wir könnten jetzt die potenziellen Koalitionspartner alle durchgehen.
Nein, das könnten wir, das tun wir aber nicht.
Sag's ja, wir könnten. Aber auch da wäre es wirklich schwierig, da entsprechend Mehrheiten zu konstruieren. Also,
Frank Möller, wenn ich Herrn Söder so höre, ist er einer der größten Klimaschützer aktuell. Also,
Freut Sie das eigentlich, dass Herr Söder jetzt zum Klimaschützer wird, Frau Badum?
Ja, man wird die Menschen an ihren Taten messen.
Genau.
Ich freue mich natürlich, dass er sich da entsprechend gewandelt hat. Mhm. Ich bin aus Bayern. Ich habe mehrere Häutungen von Herrn Söder schon mitbekommen. Er war der Windkraftpionier. Er war dann für die Windkraftabstandsregel. Jetzt ist er doch wieder Klimaschützer. Ja, wenn er es ernst meint, bin ich dabei.
Und jetzt begrüßen wir Frank Möller in Detmold. Schönen guten Morgen, Herr Möller.
Ja, hallo. Das ist die Definition von konservativ. Dass Leute, die das heute zum Dogma erklären, was sie vor zwei Wochen verteufelt haben. Ne? Das ist immer so. Diesen Prozess braucht es. Natürlich, eines Tages wird Herr Söder in die Geschichte als der größte Klimaschützer aller Zeiten eingehen. Aber das ist genau der Prozess, der stattfinden muss. Wir müssen, Aufklärung ist natürlich ein wichtiges Ziel, also jetzt mal abgesehen von der Parteipolitik. Also wichtig wäre natürlich einmal Verbote, Schrägstrich Regulierung, wie man das nennt, das ist doch Kinderkram. Einfach Vernunft, regulatorische Vernunft. Das Gemeinwesen besteht ja im Endeffekt zum großen Teil auch aus Verboten, natürlich auch aus Rechten, Rechte und Verbote. Das ist ganz normal. Ja, und das ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Und wenn die Mehrheitsgesellschaft zu dieser Einsicht nicht fähig ist, dann wird sie eines Tages beweisen, dass die Demokratie eben ein minderwertiges System gewesen sei. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Ich finde die Demokratie sehr schön. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, als Mehrheit vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und das ist eigentlich die Krux, das ist eigentlich, was vor der historischen Situation, vor der wir stehen, als Mehrheit flächendeckend und nachhaltig richtige Entscheidungen zu treffen.
Welche richtigen und vernünftigen Entscheidungen wären das? Und sie müssen schnell getroffen werden, denke ich.
Natürlich, schnell getroffen werden. Ja, also es gibt vielen wirklichen Unfug, also Inlandflüge zum Beispiel, das ist das Erste. Aber da gibt es viele kleine Beispiele. Also alles Mögliche. Natürlich denn der Autoverkehr, was soll das? Ja, ich meine, vieles ist wirklich einfach Unfug. Wir nehmen Sachen als selbstverständlich hin, für die vor 80 Jahren Leute noch gelyncht wurden. Ich meine, ich denke nur an die frühe Zeit des Autos in den USA. Wenn Kinder umgefahren wurden, dann hat der Autofahrer nicht mehr lange gelebt.
Ja, naja, Herr Möller, Sie wohnen aber in Detmold. Wenn Sie jetzt in der Eifel oder in einem Dorf in Mecklenburg wohnen und da flott wegkommen möchten, dann ist ein Auto kein Unfug.
Ja, das ist immer so das ist das Totschlagargument beim Auto. Das platte Land, ich wohne ja auch auf dem platten Land. Das ist immer so ein schöner Ausdruck, das platte Land, das ist eben gar nicht platt. Und es gibt aber auch auf dem Lande, und damit habe ich mich nun viel auseinandergesetzt, auch Alternativen dazu, die Leute fortzubewegen. Ja, der ÖPNV, wir haben ja, also das ist meine Lieblingsvorstellung. Man stelle sich vor, seit 1950 wäre nicht alle Intelligenz in diese Autos gesteckt worden, sondern in den ÖPNV. Mhm. Dann würden wir jetzt zum Bahnhof getragen werden oder was auch immer. Ja, es ist wirklich hanebüchen. Wir haben uns darauf eingestellt zu sagen, okay, Auto ist es, ja, und sind jetzt nicht mehr in der Lage zu sagen, Moment mal, das war vielleicht nicht wirklich ideal, und machen dann ein riesen ideologisches Ding draus aus Abschied vom Auto als Massentransportmittel zu nehmen. Es hat seine vernünftigen Anwendungen, die soll man weiter nutzen, ja, und der Rest wird anders abgewickelt, und das geht auch wunderbar und zum Gewinn. Ja, also ich kann aufrecht in die Bahn einsteigen, ja. Ich muss mich nicht ins Auto reinkrümeln oder ja, diese ganzen, das sind alles so Obsessionen im Endeffekt.
Frank Möller, danke Ihnen sehr für diesen Beitrag aus Detmold zu unserem Thema Klimawandel. Brauchen wir mehr Verbote? Und Frank, überall, je größer ein Problem ist, sagen Sie, umso lauter wird der Ruf nach Kontrollen und Sanktionen. Aber dieser Ruf kommt ja von den Bürgern. Für welche Probleme gilt das? Und warum offensichtlich nicht beim Problem Klimaschutz?
Sobald der Blutdruck steigt, wenn irgendwas passiert ist, dann kann man regelmäßig eine Lust an der Disziplinierung der anderen beobachten. Das heißt, die Einschränkung der Freiheit des anderen wird einem dann unglaublich wichtig, und viele schwingen sich da wirklich sehr lustvoll auf. Ja, die berühmten Fensterrentner, die nicht unbedingt schon in der Rente sein müssen, die also jeden aufschreiben, der irgendwo falsch parkt, die gibt's ja wirklich. Und man stellt immer wieder fest, dass das, was der andere an abweichendem Verhalten, wie wir das in der Soziologie nennen, tut, ganz furchtbar ist, und dass man für sich selbst den Anspruch nimmt, ach, jetzt richte ich mal nicht so auf, ja, ist ja nicht so schlimm. Und das gibt's immer wieder in allen möglichen Zusammenhängen. Also ich komme beispielsweise aus Köln, von wo aus ich ja jetzt im Deutschlandfunk hier auch zugeschaltet bin, aus dem Studio in Köln. Und Köln hat so irgendwie den Ruf, und der ist nicht ganz unberechtigt, jetzt keine überpenibelst saubere Stadt zu sein, um das freundlich auszudrücken. Darüber wird sich regelmäßig aufgeregt, in jedem Kommunalwahlkampf ist das Thema, und wenn dann wirklich die Regeln kommen, die daraus resultieren, aus diesen Gemengelagen, aus diesen Gefühlsäußerungen, ja auch aus diesen konkreten Forderungen, dann ist die Aufregung groß. Denn natürlich ist das Zigarettenwegschnippen nicht schön, natürlich ist das Kaugummi-Ausspucken nicht schön, jetzt ist es mittlerweile sogar explizit nicht nur verboten, sondern es wird auch sanktioniert, aber mit lächerlich geringen Bußgeldern. Beispielsweise auch das Grillen am Rhein, ja, ist zumindest an einem offenen Feuer in Köln nicht erlaubt. Die Bußgelder sind aber so niedrig, dass man oft sagt, hör mal, ich muss nicht irgendwo in die teure Altstadt, ja, ich gehe an den Rhein, und wir nehmen 20 mit, also 20 Euro, die wir dann locker direkt überreichen können, wenn das Ordnungsamt kommt und uns erwischt. Mhm. Natürlich sagen genau diese Leute unter Umständen auch, wenn beispielsweise eine Waldbrandgefahr, sind ja auch viele Bäume am Rhein da sind, warum hat denn der Staat nichts getan? Das kann doch gar nicht sein. Denn ein solches offenes Feuer kann natürlich schnell überspringen. Das ist auch einer der Gründe, warum das verboten ist. Nur diese Einsicht fehlt oft, und oft mag man sich eben auch gar nicht damit beschäftigen. So, dann gibt es aber eben diese Menschen, die sich damit beschäftigen, die darauf aufmerksam machen. Und die muss man klar trennen von den Querulanten, die einfach nur alles verbieten wollen. Ich glaube, die kennen wir privat auch alle. Und diese Unterscheidung zu treffen, da habe ich auch ganz große Hochachtung vor Politikerinnen und Politikern, die sich ja in diese Thematiken erstmal einarbeiten müssen und dann zu einer vernünftigen Entscheidung kommen müssen. Und Wir hatten es gerade in dem Beitrag des Hörers mitbekommen, dass er sagte, die Mehrheit muss in der Lage sein, in der Demokratie vernünftige Entscheidungen zu treffen. Ja, und das wünsche und hoffe ich mir auch. Wir müssen aber auch sehen, in welchem Umfeld wir uns da auch international im Moment bewegen. Ob zum Beispiel beim Thema Klimaschutz mächtige Menschen wie Trump, Putin, Erdogan oder Orban da wirklich im Moment ein Händchen für haben, überhaupt sich nur ansatzweise dafür interessieren, das ist problematisch. Und ich befürchte, dass auch bei uns mit einer politischen Gruppierung kriegen wir ja ähnliche Denkweisen jetzt hier in Deutschland auch. Ich würde, dass es bei uns schwieriger wird, einige Teile der Gesellschaft mitzunehmen. Ich glaube aber auch, dass wir um die kämpfen müssen, dass wir mit Argumenten und Fakten kämpfen müssen und diese Faktenlosigkeit, die da zum Teil gepredigt wird, ganz dringend überwinden müssen.
Da Sie das Internationale ansprechen, dazu passt die Mail von Katrin P. Müller, die schreibt, ja, es sollte Verbote, Strafen, strenge Regelungen geben, wie zum Beispiel in Singapur. Wer seine Umwelt verschmutzt, indem er einfach Abfall fallen lässt, muss schon beim ersten Mal bis zu 2000 Singapur-Dollar zahlen, also etwa 1300 Euro. Frankreich, Regelungen gegen Lebensmittelverschwendung. Frankreich, Supermärkte, Lebensmittel nicht mehr einfach wegwerfen. Die Bilanz, die Tafeln erhalten deutlich mehr Essen. Frau Badum, ist Ihnen das alles sympathisch? Also wenn man auch wieder mal so ins Ausland guckt, wie die es machen?
Ich schaue sehr gerne ins Ausland, weil in Deutschland haben wir zwar eine riesige Fridays for Future Bewegung, aber noch keinerlei Gesetze oder Anreize, die bisher verabschiedet worden sind. Ich glaube, wenn es um den Menschen geht, also nicht nur um den rheinischen Menschen, rheinischen Frohsinn, muss man einfach realistisch sein. Wir sind alle keine Heiligen und das erwartet auch niemand. Und übrigens auch wir Grüne sind keine Heiligen. Wir treffen so viele Entscheidungen am Tag. Psychologen sprechen ja von 20.000 Entscheidungen, die der Mensch jeden Tag trifft, was er einkauft, sicherlich wie er sich fortbewegt und so weiter. Und deswegen können wir den Leuten das nicht aufbürden und sagen, du musst selbst dafür sorgen, dass alle von deinen 20.000 Entscheidungen intuitiv richtig sind. Das ist einfach unrealistisch, sondern wir müssen sie und dabei unterstützen, dass sie entsprechend Anreize haben oder auch manchmal auch eben keine Anreize für ein Verhalten, um diese Routinen dann zu ändern, um vielleicht einige von diesen 20.000 Entscheidungen am nächsten Tag anders zu treffen. Das wäre wichtig, dass zum einen, da brauchen wir politische Leitlinien dafür. Und was die internationale Debatte angeht, tatsächlich, es gibt Länder wie die USA, wie Brasilien, die sehr wenig progressiv im Klimaschutz sind. Und das ist auch ein Problem für uns. Das haben wir auch bei der letzten Klimakonferenz gesehen und wird wahrscheinlich auch bei der nächsten Klimakonferenz in Chile im Dezember nicht ganz einfach werden. Aber wir haben auch ganz viele Länder, die vorangehen. Also Frankreich, Niederlande, Norwegen. Viele Länder in Europa wollten zum Beispiel auch strengere Abgasnormen, CO2-Normen für Autos, als Deutschland das wollte. Auch Italien, obwohl es dort auch Autoindustrie vor Ort angesiedelt ist. Wir haben Staaten, die wahnsinnigen Boom haben beim Ausbau erneuerbarer Energien, wie China und Indien. Also es gibt ganz viele ermutigende Beispiele. Und jetzt ist eben die Frage, sagt man, das Glas ist halb voll oder halb leer? Sagt man, ich resigniere, weil es Trump gibt, der ein Rassist übrigens auch ist, der Klimaleugner ist? Oder halte ich mich eben eher zum Beispiel an unsere Nachbarn wie Frankreich und Niederlande und fange da mal überhaupt an, die uns schon so lange angeboten haben, lass uns zusammen einen CO2-Preis machen, wichtige Wirtschaftsnationen in Europa. Das ist jetzt so die Möglichkeit, die wir haben. Und ich finde, wir sollten das Glas jetzt halb voll sehen.
Und dazu passt, glaube ich, der Anruf von Bernhard Schüth, der in Essen die 0800 22 54 22 54 gewählt hat. Guten Morgen, Herr Schüth.
Ja, guten Morgen an die Runde.
Das Stichwort CO2 ist gefallen.
Ja, das Stichwort CO2 ist gefallen. Also ich bin der Auffassung, dass kein Mensch allein aufgrund seines finanziellen Standes ohne weiteres mehr von den für alle Menschen lebensnotwendigen und endlichen Ressourcen verbrauchen darf, als die Erde eben bei einer gerechten Verteilung verträgt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass also eine CO2-Steuer oder eine City-Maut diejenigen trifft, die sowieso schon weniger CO2 ausstoßen, weil sie einfach weniger Finanzmöglichkeiten haben. Ich könnte mir vorstellen, das Gegenteil müsste der Fall sein. Wer viel CO2 ausstößt, zahlt an die, die sich klimaverträglicher verhalten. Und das könnte meines Erachtens so funktionieren. Jeder erhält ein CO2-Ausstoßkontingent pro Jahr auf ein CO2-Konto bei einer CO2-Bank in Höhe eines durchschnittlichen, sagen wir, von 2020. Und beim Kauf fossiler Energieträger sei es also Benzin oder auch Strom für zu Hause oder Erdöl oder Heizöl und Erdgas, zahlt man nicht nur mit seiner Bankkarte, sondern mit dieser CO2-Karte. Und diejenigen, der weniger verbraucht, kann sein Kontingent an die Bank verkaufen und diejenigen, die mehr verbrauchen, kaufen das. Und das Entscheidende ist, jedes Jahr wird dieses Kontingent, was jedem Einzelnen zugestanden wird, um ein paar Prozent vorhersehbar weniger, bis das Klimaziel 2050 erreicht ist und sozusagen alles auf erneuerbare Energien umgestellt ist.
Da rennt dann bei Ihnen wahrscheinlich, Frau Badum, offene Türen ein, der Herr Schmidt, oder?
Also das ist auf jeden Fall eine interessante Idee und die Grundannahme ist ja richtig. Wir haben nur noch ein Budget von, je nach Rechnung, also konservativ gesehen 420 Gigatonnen CO2, die wir weltweit emittieren dürfen, wenn wir unser Klimaziel einhalten wollen und einen Kollaps der Erde und letztendlich die Apokalypse, kann man nicht anders sagen, verhindern wollen. Das heißt, am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, dass wir nicht unendlich mehr fossile Ressourcen ausstoßen können. Sind aber natürlich nicht nur die Individuen, die dieses CO2-Konto dann haben, sondern wir haben jetzt halt das Problem, dass wir große Unternehmen, also vor allem Kohle-, Öl- und Gasunternehmen, für diesen großen CO2-Ausstoß verantwortlich sind, dass sie auch davon profitieren. Das heißt, wenn, dann müssten wir bei so einem Kontenmodell natürlich auch die Unternehmen und unser Wirtschaftssystem unter die Lupe nehmen und dann ein Gesamtkonzept draus stricken. Aber ich befürchte, wir sind noch nicht ganz so weit in der politischen Diskussion.
Frank, überall?
Also wenn wir gleichzeitig Armut verbieten, ist das ein interessanter Ansatz. Wir müssen doch auch mal zur Kenntnis nehmen, dass es neben Hartz-IV-Empfängern auch viele Menschen in diesem überbordenden Niedriglohnsektor gibt, die sich bestimmte Dinge einfach gar nicht leisten können. Das heißt, diese Komponente muss da irgendwo eingebracht werden. Die können jetzt möglicherweise schon mit ihrem Fahrzeug nicht mehr in Umweltzonen fahren, also nicht mehr in die Stadt fahren, was ja vielleicht politisch auch gewollt ist, ja, aber es muss ja irgendwo auch für die Alternativen geben. Die können sich in einer Stadt beispielsweise ihre Wohnung nicht mehr leisten, weil die dann nach energetischen Gesichtspunkten saniert wird, aber dann auch die Miete steigt. Und das wird eben da an der Stelle dann bei diesem doch auch armen Teil der Bevölkerung nicht von den Behörden übernommen, wie bei Hartz IV. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese Menschen nicht auf der Strecke lassen, wo es, wenn die möglicherweise dann ein bisschen frieren, damit es günstiger wird, das auch nicht aufwiegen kann, was Frau Badum erwähnte es ja schon, die Industrie eigentlich raushaut. Das heißt, wir müssen eine ganz dringend, wenn man ein solches Konzept macht, eine vernünftige soziale Komponente drin haben. Ansonsten wird das im wahrsten Sinne des Wortes auch brandgefährlich. Dann kriegen wir eine soziale Apokalypse.
Also wir brauchen Ideen, die auch von den Ärmeren mitgetragen werden können. Herr Schüt.
Ja, das finde ich ja gerade. Also wenn, sagen wir mal, also die ärmere Teile der Bevölkerung, also die wirklich in der 50 Quadratmeter Wohnung wohnt und wirklich auch kein eigenes Auto haben kann, die haben einen CO2-Ausstoß von, sagen wir mal, 6 Tonnen. Und unser eins, ich gehöre auch zu denen, also die sich auch massiv umstellen müssen, ganz ehrlich, aber ich würde es selbstverständlich tun, haben einen CO2-Ausstoß von 20 Tonnen. Wenn ich jetzt wirklich so viel an CO2-Kontingent kaufen müsste und das kriegt derjenige, der nur 6 Tonnen verbraucht, dann ist doch ein sozialer Ausgleich, dann ist doch sogar schon eine Finanzverschiebung von reich zu arm schon gegeben, sodass sich dann die ärmere Bevölkerung weiterhin um noch klimaneutralere Produkte sorgen kann und die dann auch wieder die entsprechenden CO2-Kontingente auch wieder verkaufen kann. Also da finde ich die soziale Komponente schon enthalten. Mhm.
Ja, die 6 Tonnen würde ich dann auch in Frage stellen, weil wir möglicherweise, ich meine, in meiner ersten Wohnung war auch noch eine Kohleheizung und vereinzelt gibt es sie auch immer noch. Und wenn eben auch nicht gedämmt ist, das ist dann noch die Kehrseite, dann wird auch ziemlich viel Energie rausgefeuert. Also unter Umständen wird dort auch sehr, sehr viel verbraucht und da wird es dann unter Umständen auch gefährlich.
Aber also, die Idee steht im Raum. Ich würde schon die These stützen, dass man mit weniger Einkommen auch weniger CO2 verbraucht. Also man kann es schon allgemein da die Tendenz feststellen, weil ich einfach gar nicht die Möglichkeit habe, so ein dickes Auto zu fahren, eine riesige Wohnung zu beheizen und so weiter.
Auf jeden Fall danke ich Bernd Schüt in Essen für seine Idee, dass jeder Bürger eine Klimakarte bekommen könnte, um CO2 zu minimieren. Denn Klimawandel brauchen wir mehr Verbote. Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit den Gästen Frank Überall, Politologe und Journalist, und Lisa Badum, der klimapolitischen Sprecherin der Grünen. Und am Telefon wartet Henning Pöting aus Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Pöting.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wie ist Ihre Meinung zu den Verboten oder Nichtverboten?
Also ich denke mal, Verbote bringen überhaupt nichts. Und Auch das, was die Grünen immer wieder sagen, die plappern unheimlich viel, aber es ist ja nun mal bekannt, wenn man sowas machen will, dann muss man mit leuchtendem Beispiel vorangehen. Und wenn Sie sich alleine nur mal die Zahlen angucken, was die Politiker alleine zusammenfliegen, das ist schon heftig. So, und ich sage mir, warum wird Kerosin nicht versteuert? Ein Flug von Dubai nach Hamburg verbraucht 11 Tonnen Kerosin. Da würde ich mein Auto 3 Jahre lang mitfahren können. Und dann muss der gute Flieger ja auch wieder zurück. So, und warum muss ein Flug 26 Euro, 39 Euro kosten? Ist es nicht nachzuvollziehen. Wenn einer fliegen will, und dann will er sicher was Gutes tun. Und was Gutes ist nun mal teuer. Und kann nicht sein, dass ich für 70 Euro nach Mallorca und wieder zurückfliegen kann. Das ist also nicht zu verstehen.
Sie würden also sagen, Herr Pöting, das muss deutlich teurer werden, das Fliegen.
Ganz massiv teurer, denn diese sogenannte, immer wieder diskutierte CO2-Steuer, verbessert die unsere Luft? Nein. Mhm. Bringt die irgendeinen Vorteil? Nein. Sondern die wesentlichen Dinge, die Flüge müssen teurer werden. Die Bahn ohne Mehrwertsteuer. Das sind entscheidende und wichtige Dinge, die passieren müssen. Genauso zum Beispiel frage ich mich, wieso gibt es 5, 6, 7 verschiedene Benzinpreise? Nicht nachzuvollziehen. Alle Benzinsorten machen das Gleiche, sie werden verbrannt. Also alle Sorten ein Preis. Und den muss man entsprechend anpassen.
Frau Badum, Ihre Meinung zu Herrn Pöting, für die ich Ihnen sehr danke, Herr Pöting.
Ja, also Herr Pöting, ich denke, Sie könnten sich uns Grünen eigentlich anschließen, weil das sind seit langem genau unsere Forderungen. Fliegen ist zu billig. Und was das Verbrennen von Benzin angeht, deswegen brauchen wir die CO2-Steuer, dass sich der reale Preis, die Klimaschädlichkeit auch im Treibstoff wiederfindet, was aktuell überhaupt nicht der Fall ist. Also von daher würde ich Ihnen absolut zustimmen und wir brauchen jetzt nur die politischen Mehrheiten dafür.
Herr Pöting, danke für Ihren Anruf. Ich möchte Matthias Fischer, der uns mailt, unbedingt noch mit in diese Stunde reinbringen, Frau Badum, denn er hat sich über Ihr Eingangsstatement geärgert und sagt, ja, Inlandsflüge sind fragwürdig, aber einfach so zu behaupten, dass Geschäftsreisende mit der Bahn fahren könnten, das ärgert mich und ich finde es sehr arrogant. Sein Beispiel, eine Geschäftsreise von Hamburg nach München, über 6 Stunden hin, über 6 Stunden zurück mit der Bahn, sind schon 12, dann noch 3 bis 4 Stunden für den eigentlichen Zweck der Reise, macht 16 Stunden. Also 2 Arbeitstage in einem. Und er sagt, schade, dass Vertreterinnen der Grünen nur so eine eingeschränkte Sicht auf die Dinge haben. Was antworten Sie, Herrn Fischer?
Also ich habe ja gesagt, ich unterhalte mich natürlich gern mit Pendlern, mit Leuten, die konkret in der Situation sind. Vielleicht ist es in manchen Fällen nicht möglich, diesen Flug zu vermeiden, aber ich denke, in vielen Fällen wäre es möglich, eben durch Videokonferenzen und vor allem, dass Firmen halt auch die Möglichkeit haben, Zugfahrten zu bezahlen, weil es geht ja häufig auch gar nicht nur um die Zeit, sondern dass der Chef sagt, ja, sorry, also der Flug ist weitaus billiger, ich muss auch schauen, wo ich wirtschaftlich bleibe, also flieg doch. Und da, an diesen Punkten können wir schon was ändern.
Esther Jakob schreibt, Frank Überall, das ist auch nochmal interessant für Sie und da bitte ich Sie auch um eine weitere Ausführung. Anreize, und zwar deutliche, funktionieren ja nachweislich. Das Flaschenpfand hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass in Deutschland keine Plastikflaschen mehr herumliegen. Ich persönlich könnte mit Verboten leben, die nicht nur den Endverbraucher, sondern auch die Industrie ansprechen, denn es geht um alles. Ich verstehe nicht, warum man sich so reflexhaft davor wegdrückt. Ein Tempolimit muss endlich auch kommen. Welche positiven Beispiele gibt es dafür, dass Verbote wirksam sind und was Gutes bewirken?
Es gibt eine ganze Reihe von Verboten. Wie gesagt, das, was ich schon ganz am Anfang gesagt habe, dass eigentlich das Band unseres Zusammenlebens ist, dass man sich gegenseitig nicht umbringt. Das ist schon mal auch ein wichtiger Zivilisationsschritt, den man irgendwann mal getan hat, vor ganz, ganz langer Zeit. Manchmal erschließt sich aber auch gar nicht so auf den ersten Blick, warum etwas verboten ist und dass das wirklich was Sinnvolles mit uns macht. Ich bin letztens in Stuttgart gewesen, Hauptbahnhof und dann in die U-Bahn rein und sehe dort ein Verbotsschild für ein Luftballonverbot. Also wirklich so ein Gasluftballon mit so einer Leine dran. Und begleite ja mein Buch auch mit entsprechenden Social-Media-Kanälen, poste dann solche Fotos. Und erst daraufhin wurde mir dann erklärt, ja, es ist eben doch relativ häufig so, weil in allen möglichen Handyläden und ähnlichen Dingen mittlerweile Luftballons verschenkt werden, die verfangen sich oft in den Oberleitungen. Jetzt kann man sich fragen, warum darf das Kind diesen Ballon nicht mitnehmen? Ja, ich kenne es selbst als Kind. Ich habe zwar auch mal gesagt, ich kann ihn selber festhalten, aber in der Regel ist er dann doch irgendwann weggeflogen, aber unter freiem Himmel. Da muss man erstmal verstehen, dass es diese Problemlage gibt oder in Köln beispielsweise Shisha-Pfeifenverbot auf dem Rheinboulevard, weil der Beton sich nicht mehr reinigen lässt. Bei anderen Dingen, beispielsweise in Berlin, können wir feststellen, überall an der Spree steht, dass man die Rettungsringe, die dort öffentlich hängen, nicht stehlen darf. Ich habe bei der Berliner Feuerwehr mal nachgefragt, habe gesagt, Leute, warum verbietet ihr das ausdrücklich? Das ist doch, ja Moment, es werden statistisch gesehen 2 am Tag geklaut. Weil die beispielsweise dann in Partykellern hängen. Ja. Das macht Sinn, das zu verbieten. Also insofern muss man immer wieder gucken. Und wenn ich jetzt von der Hörerin höre, naja, man soll auch mal den Mut haben zu verbieten. Ja, aber verbieten ist eben auch eine Freiheitseinschränkung. Und das müssen wir uns ganz genau überlegen. Da an den Stellen, wo das wirklich wichtig ist, da können wir verbieten. Und in der Demokratie wird das halt miteinander diskutiert und dann muss man irgendwann politische Mehrheiten finden. Und das ist manchmal nicht so einfach. Und ganz kurz noch zu dem Thema Geschäftsreisen. Also ich bin in anderer Funktion noch bei der Journalistengewerkschaft, beim DJV, viel auf Geschäftsreise. Man muss dann auch mal ein bisschen überlegen, im Flugzeug kann ich eigentlich nicht viel tun, also vielleicht noch ein bisschen lesen. In der Bahn kann ich tatsächlich arbeiten mit Laptop und Ähnlichem. Also insofern sollte man auch so
wenn
ein bisschen
wenn nicht alle auch im Ruheraum in ihre Handys reinquasseln, kann man
ich
das.
Ich habe großen Kopfhörer, so einen ähnlichen, wie ich jetzt hier im Studio aufhabe. Der schützt mich auch in der zweiten Klasse, auch die Gewerkschaft muss sparen, der schützt mich vor diesen lauten Einflüssen. Insofern, man muss auch tatsächlich überlegen, dass wir ein Klimaproblem haben, liegt doch auf der Hand. Also das sollte man vernünftigerweise auch nicht wegdiskutieren. Da muss man auch überlegen, wie kann ich mein Verhalten ändern, ohne extreme Einbußen der eigenen Lebensqualität.
Sie sind für Ihr Buch, es ist untersagt, durch ganz Deutschland gereist, ja überall. Ist es eigentlich mentalitätsabhängig, wie wir reagieren auf Verbote? Also sind Rheinländer lascher im Umgang als zum Beispiel Schwaben?
Ja, allein die Kehrwoche in Schwaben, ja, also bei mir hier in Köln interessiert sich kein Mensch dafür, ob ich den Flur mache. Das ist in Schwaben nun wirklich anders. Und ja, es gibt durchaus unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Verbot. Für den Rheinländer und die Rheinländerin an sich sind Verbote dann doch eher ja, unverbindliche Handlungsempfehlungen.
Wir gehen gleich, das möchte ich schon mal ankündigen, nach Bamberg, weil wir ja auch durch ganz Deutschland reisen mit dieser Sendung zum Björn Thomsen. Vorher kommen aber die Nachrichten. Und wir freuen uns sehr auf Ihre weiteren Anrufe und Ihre Beiträge zum Thema Klimawandel. Brauchen wir eigentlich mehr Verbote? Sie erreichen uns unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber Sie schicken uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unsere Gäste, Frank Überall, Politologe und Journalist und Lisa Badum, die klimapolitische Sprecherin von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich auf die Fortsetzung unserer Diskussion mit Ihnen und meinen Gästen über den Klimaschutz, denn die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist ja der Meinung, dass zu wenig für den Klimaschutz getan wird. Aber zu welchen Einschränkungen sind wir bereit? Eine CO2-Steuer lehnen die meisten ab. Was muss also passieren, damit die Generationen nach uns auch noch gut leben können? Wie viel staatliche Lenkung brauchen wir beim Klimaschutz? Und wie könnte die aussehen? Brauchen wir mehr Verbote? Rufen Sie uns an und reden Sie mit der klimapolitischen Sprecherin der Grünen, Lisa Badum, und dem Journalisten Frank Überall über die Frage, brauchen wir mehr Verbote? Unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Björn Thomsen aus Bamberg hat sich fürs Telefon entschieden. Guten Morgen, Herr Thomsen.
Ja, schönen guten Morgen allerseits. Ich möchte gerne einen altmodisch gewordenen Begriff mal wieder in Erinnerung rufen, nämlich die Daseinsvorsorge als sozusagen wesentliche oder eigentliche Aufgabe der Politik. Und zwar unabhängig von irgendwelchen Rechts-, Links- oder sonstigen Ideologen, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist essentiell. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, jetzt mal langsam anzufangen, damit aufzuhören, ständig über unsere Verhältnisse zu leben. Und ich wundere mich, dass die darüber, dass die dass die Wissenschaft seit Jahrzehnten, teilweise seit über 100 Jahren, Erkenntnisse vorbringt an die Politik und auch an die Allgemeinheit, und es passiert exakt nichts, weil immer andere Themen anscheinend viel wichtiger sind. Und bis es dann so weit ist, dass es zu weit gekommen ist, dann ist auf einmal die große Hektik, weil dann ist das Kind in den Brunnen gefallen, dann kann man nichts mehr machen angeblich. Das sieht man an der jetzigen Diskussion, gerade um die Waldschäden. Ja, meine Güte, ich habe selber Anfang der 80er Jahre noch mich mit dem Einfluss von Stickoxiden auf geklonte Bäume in Versuchsanlagen in der Uni Hohenheim gekümmert. Da sind Sachen rausgekommen, die gelten nach wie vor. Gehandelt wurde eher nicht. Eine Folge war damals, dass man den Katalysator eingeführt hat. Dann ging beim Auto erstmal der NO2 nach unten, aber es betraf dann halt nicht den Diesel. Der wurde dann eingeführt und groß gepusht in den 80er Jahren. Dann gehen die Stickoxide wieder hoch. Jetzt sind sie wieder höher als vorher, und Ozon und so weiter. Die Sachen sind alle seit Jahrzehnten bekannt. Und ich frage mich wirklich, wo bleibt eigentlich sozusagen die angeblich aufgeklärte Menschheit? Der alte Kant hat ja schon gesagt, habt den Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen. Und warum
Herr Thoms, mit welchen Ideologie,
also rechts oder links oder sonst wie? Ja. Es geht nicht um rechts oder links.
Das ist deutlich geworden. Mit welchen Mitteln wollen Sie diese Daseinsvorsorge, die Sie anmahnen, umsetzen? Muss Politik radikaler werden? Also brauchen wir Verbote, brauchen wir mehr staatliche Lenkung, damit was passiert?
Ja, ohne passiert ja offenbar nichts. Das sieht man ja schon daran, dass im Wesentlichen seit den 90er Jahren, als der sogenannte Neoliberalismus aufkam, sind ja immer wieder andere Themen auch einfach abgeschafft worden, die vorher zur Daseinsvorsorge gehörten. Ich sage nur Gesundheitsämter oder sowas. Und es ist bei der Politik offenbar die Vorstellung, der Markt wird alles regeln und wir müssen uns eigentlich nur höchstens darum kümmern, dass es keine Toten gibt. Und dann wird die Straßenverkehrsordnung, da schreibt man dann halt rein, alle fahren rechts, und damit man sich nicht über den Haufen fährt. Aber dass jedes Handeln, jedes politische Handeln erstmal daraufhin abgeklopft werden muss, nicht hat es eine Wirkung darauf, ob jetzt die Rentner auf die Straße gehen oder sonst wer, sondern ob das grundsätzlich für die natürlichen Lebensgrundlagen aller in Wasser, Boden und Luft irgendwelche Konsequenzen hat, die man nicht haben möchte, und dann rechtzeitig anfangen. Wir haben doch
ich möchte Ihren Punkt, Herr Thomsen, Ihr Punkt ist sehr deutlich geworden. Ihr Punkt ist sehr deutlich geworden, und ich möchte Ihnen, wenn Sie einverstanden sind, ergänzen um eine Mail von Beate Brüntrup, die uns aus Nordfriesland schreibt. Das geht nämlich in Ihre Richtung. Sie sagt, der Staat hat also die Aufgabe, die Möglichkeiten zu verändern. Gibt es keine Inlandsflüge, kann nicht geflogen werden. Gibt es keine Parkplätze in der Stadt, kann nicht Auto gefahren werden. Gibt es kein massenproduziertes Fleisch, kann es nicht gekauft werden. Der Regierung fehlt der Mut zur vernünftigen Radikalität. Lisa Badum, was sagen Sie dazu, zu Herrn Thomsen und Frau Brüntrup?
Ja, danke an Frau Brüntrup und an Herrn Thoms natürlich aus meinem Wahlkreis. Freue mich auch sehr, dass jemand anruft. Und ich kann nur zustimmen, es gab schon 1890 Berichte über die Auswirkungen des Klimawandels. Es gab 1987 eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag, die vor den Folgen der Klimakrise gewarnt hat. Aber leider ist das Thema für uns noch viel zu abstrakt geblieben im Alltag. Und was mir wichtig ist, der Einzelne kann eben diese Verantwortung nicht schultern. Also der Einzelne kann nicht diese 20.000 Handlungen in seinem Alltag richtig machen. Deswegen bin ich ja zu den Grünen gegangen, dass wir endlich diese Rahmenbedingungen verändern. Und ich bin wirklich frustriert, wie langsam auch Politik in der parlamentarischen Demokratie funktioniert. Ich glaube, es ist immer noch das beste System, was wir haben. Und wie Churchill gesagt hat, das Beste der schlechtesten Systeme, oder gibt es ja ein Zitat. Aber diese Kompromissfindung ist wahnsinnig zäh und wird eben leider auch als Ausrede benutzt, um den Interessen von Lobbys zu dienen.
Also fehlt Ihnen der Mut zur vernünftigen Radikalität?
Der Politik fehlt noch der Mut zur vernünftigen Radikalität. Und jetzt entscheidet sich's. Also dieses Jahr, es ist nicht so hochgegriffen, ist ein historisches Jahr für den Klimaschutz. Schaffen wir es, das Ruder rumzureißen? Schaffen es auch die anderen Parteien, die teilweise noch in Schockstarre vor den Ergebnissen der Landtagswahlen gerade sind, Mut zu beweisen und einen CO2-Preis, Kohleausstieg und Klimaschutzgesetz konkret in diesem Jahr vorzulegen. Das würde alles verändern. Das ist natürlich nur der Beginn von Klimaschutzmaßnahmen, aber das wäre die Basis und das würde alles verändern. Und ich glaube, ohne die Bürger und Bürger werden wir es nicht schaffen.
Frau Badum, Sie haben vorhin die Apokalypse angesprochen. Also man muss den Leuten sagen, dass apokalyptische Zustände auf sie zukommen. Welche sind das denn?
Also dass die Welt, die wir so kennen, die wird es einfach nicht mehr geben, wenn wir auf die 2 Grad, 3 Grad Erderwärmung zu rasen. Es ist einfach so, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt kann ich die Entwicklung nicht mehr umkehren. Es gibt sogenannte Kipppunkte, da gehört zum Beispiel der Amazonas-Regenwald in Brasilien dazu, wo ein Viertel des weltweiten CO2s gespeichert sind. Da gehören die Permafrostböden dazu, das sind ständig gefrorene Böden, vor allem in Kanada, Russland und so weiter, wo eben ganz viel Methan und CO2 im Boden noch gespeichert ist, viel mehr als wir aktuell in der Atmosphäre haben. Wenn diese Böden auftauen, was sie aktuell mit einer erschreckenden Geschwindigkeit tun, dann ist dieser Effekt nicht mehr aufzuhalten, um jetzt mal nur zwei Kipppunkte zu nennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir versuchen, also bei den 1,5 Grad Erderhitzung zu bleiben und die nicht zu überschreiten. Was wird passieren? Es sind natürlich zuerst die Inselstaaten, die werden untergehen, die im Pazifischen Ozean, Subsahara-Afrika wird entvölkert sein. Das beginnt ja schon, dann kommt Südostasien. Aber auch in Europa haben wir es schon gesehen, dass wir Temperaturen über 40 Grad hatten, historisch einmalig in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern. Wir hatten letztes Jahr Waldbrände in Schweden und so weiter und so fort. Die Welt, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben, wenn wir es nicht schaffen, unseren CO2-Ausstoß in naher Zukunft auf Null zu setzen. Ich würde sagen, 2040 auf Null zu setzen.
So, Frank Überall. Und wenn Politiker sowas sagen, Politikerinnen, wenn sie eine Wahrheit aussprechen, dann fürchten die meisten von ihnen den Vorwurf der Panikmache. Oder aber sie fürchten, dass sie nicht mehr gewählt werden. Wollen wir Menschen belogen werden?
Das Problem ist, wie Frau Badum ja zu Recht sagte, dass das Ganze sehr abstrakt erst einmal wirkt. Wenn man jetzt damit droht, und das wird in diesem Spiel ja auch ganz klar getan, wenn wir jetzt weniger Autos auf der Straße haben, um Gottes Willen, dann werden ganz viele Arbeitsplätze verschwinden und das wird dann sehr schnell sehr konkret. Und da haben es dann solche Metathemen schwierig. Insofern bekommen wir erst jetzt, auch durch den Mut der jungen Menschen, die mit Fridays for Future auf die Straße gehen, nochmal deutlich gespiegelt, das, was Frau Badum ja auch erläutert hat, dass wir eigentlich seit Jahren, ja seit Jahrzehnten von Wissenschaftlern darauf aufmerksam gemacht werden, dass es ein Problem gibt. Und was hat Politik auch in unserem Auftrag, die sind ja nicht irgendwo vom Mars hier hingeflogen, sondern die sind von uns gewählt worden und wir haben uns auch nicht hinreichend eingemischt. Was hat Politik daraus gemacht? Es ist in vielen Städten immer noch die Idee der autogerechten Stadt, die vorherrscht, was mittelfristig so nicht mehr funktionieren wird. Und das kommt ganz langsam erst an. Das geht nicht von heute auf morgen in einer Demokratie. Aber wir sind gerade mitten in diesem Diskussionsprozess und ich stelle fest, beim politischen Verhalten, also beim Verhalten von Politikerinnen und Politikern, dass es unheimlich wenige gibt, die bereit sind, auch mal klar Stellung zu beziehen, die Probleme auch deutlich benennen, gerade auch mit dem Wahltermin im Nacken. Und es ist ja immer irgendwo gerade Wahl in irgendeinem Bundesland oder auf Bundesebene oder auf kommunaler Ebene oder auf Europaebene. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und solche Charaktertypen, ob jetzt männlich, weiblich, divers, solche Typen brauchen wir eigentlich wieder. Und das dürfen wir auch nicht alleine den Populisten überlassen, weil anständige demokratische Politik kann manchmal spannend genug sein. Dafür muss man nicht populistisch zuspitzen.
Sagt Frank Überall, der heute zu Gast ist, gemeinsam mit Lisa Badum zu unserem Thema Klimawandel. Brauchen wir mehr Verbote? Ich danke Björn Thomsen für seinen Anruf aus Bamberg. Und Jörg Steinmann aus Senden in Bayern schreibt, fast niemand der 92% Befürworter des Klimaschutzes unternimmt selbst etwas. Und weil nahezu niemand wie ich handelt, muss Zwang her. Er führt auf, fossile Brennstoffe und Kernbrennstoffe müssen drastisch verteuert werden und die Einnahmen auf die Köpfe dieser Nation verteilt. Fertig. Dann ist endlich Schluss mit dieser hirnlosen Verschwendung. Egal ob in der Luft, auf der Straße, auf dem Wasser oder beim Heizen. Außerdem muss die Industrie genauso für Energie bezahlen wie wir alle. Wir müssen noch ein Vielfaches an Solar- und Windanlagen bauen. Dann können wir auch den Ölmultis eine lange Nase zeigen. Aber wir müssen jetzt sofort anfangen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Radikalität. Frau Badum, können wir erwarten, dass Sie nach dieser Sendung am Montag in ihre Fraktion gehen und sagen, so, heute geht's los, heute fordern wir Verbote?
Ja, also ich bin immer radikal. Ich muss das sein als klimapolitische Sprecherin. Ich habe ja auch das Verbot von Inlandsflügen gefordert. Böses Wort. War mit dabei. Es waren da interessante Reaktionen.
Wie war die Reaktion? Shitstorm?
Es ging eigentlich. Ich meine, im Endeffekt haben dann auch andere aus der Fraktion nochmal jetzt ein Papier vorgelegt, wir bis 2035 auf Inlandsflüge verzichten können. Also,
aber
ich
da ist das Wort Verbot nicht drin.
Das Wort Verbot nicht drin, aber ich denke, ich konnte da eine ganz gute Diskussion anstoßen. Das muss man immer im Einzelnen sehen, wie man es genau macht. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin nicht damit zufrieden, wo wir aktuell sind. Wir Grünen reagieren aber auch noch nicht. Und
Sie haben regiert.
Und wir haben regiert, ja, es ist zwölf Jahre her, da haben wir das Erneuerbare-Energien-Gesetz
da gab es auch schon Klima.
Ja, das ist also die größte CO2-Einsparung in diesem Land, haben wir das durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz und durch den Ausbau von Wind und Sonne bekommen, was im Wesentlichen auf uns Grüne zurückgeht. Aber ich will mich darauf natürlich nicht ausruhen, sondern wir würden jetzt auch gern bald mal wieder Verantwortung übernehmen und das einfach fortführen. Und wir wissen alle, dass wir als Politik da in einem gewissen Dilemma sind, weil wir wollen die nötigen Mehrheiten erringen, gern auch die absolute Mehrheit. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber sicherlich es wäre toll, stärkste Kraft zu werden oder ich weiß nicht, jedenfalls mit einem guten Mandat ausgestattet zu sein. So, das ist das eine, das wollen wir, um dann ehrgeizige Klimapolitik machen zu können. Aber wir müssen dieses Ergebnis auch erstmal erzielen.
Ist ehrgeizige Klimapolitik radikale Klimapolitik? Also das, was jetzt mehrfach wirklich angemahnt wurde von den Hörerinnen und Hörern, dass jetzt was passieren muss, darauf warten ja viele.
Ja, natürlich.
Kann man sich darauf verlassen, dass
ja,
es dann passiert,
wir brauchen,
wenn Sie an die Macht kommen?
Wir brauchen ein möglichst großes Mandat von den Bürgerinnen und Bürgern und wir brauchen die Bewegung auf der Straße, die immer mehr Möglichkeiten hat, als wir, die wir doch in einem Parlamentskorsett letztendlich eingebunden sind, weil desto mehr wird es überparteilich den Druck geben, übrigens auch überparteilich zusammenzuarbeiten. Dazu haben wir heute noch überhaupt gar nicht gesprochen. Ich glaube, diese riesige Transformation, vor der unsere Gesellschaft steht, und das haben wir alles in Paris unterzeichnet, bei der am Ende eine völlig andere Art von Mobilität stehen muss. Nicht die Autos, schmutzigen Autos, wie es jetzt sind, eine andere Art von Bauen, eine andere Art von Ernährung. Das haben wir alles unterzeichnet. Das werden wir nur schaffen, wenn auch die Mehrheit der Parteien zusammenarbeitet und sich auf diesen Weg begibt. Und deswegen brauchen wir die Leute auf der Straße und ich bin auch wirklich den Leuten dankbar, die auch zivilen Ungehorsam machen und die sagen, wir besetzen auch Tagebaugruben und wir besetzen auch Kohlekraftwerke ja. Und wir setzen uns auch auf die Straße und machen darauf aufmerksam, dass dicke SUVs, dass es so nicht weitergeht.
Überparteilich heißt, Sie gehen zum bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und sagen, das ist klasse, dass du den Kohleausstieg bereits 2030 möchtest, statt wie bisher 2038.
Ja, das habe ich schon öffentlich gesagt, dass ich das toll finde.
Haben Sie es ihm gesagt?
Ja, also wenn er jetzt gerade zugeschaltet werden kann, sage ich es ihm auch gerne nochmal persönlich.
Sie können ihn ja anrufen,
ja,
sagen, ist doch eine super Idee. Ich möchte nämlich, dass das alles überparteilich jetzt gemacht wird.
Ja, also im Bundestag, das sind die Leute, mit denen ich hauptsächlich zusammenarbeite, bin jetzt nicht so viel nur auf Landesebene unterwegs. Da ist es sozusagen mein, ja, sage ich das zu den Kollegen und Kollegen, lass uns zusammenarbeiten. Frau Kramp-Karrenbauer hat vom Klimakonsens gesprochen. Jederzeit. Es gibt einen Klimakonsens, dass das Pariser Abkommen unterzeichnet haben, aber innerhalb der Bundesregierung gibt es keinen Konsens, was sie machen wollen, sondern ein ständiges Hickhack zwischen Umweltministerin und Wirtschaftsminister. Das nervt die Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, was sie wollen, was auch Fridays for Future will, ist, dass wir jetzt endlich den Arsch hochkriegen und gemeinsam diese Maßnahmen verabschieden. Mhm. Und ich werbe dafür.
Barbara Kohl ruft uns an aus Würzburg. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Also ich kann dem vieles beipflichten, was ich da höre, aber ich glaube, das Problem liegt einfach auch etwas größer. Ich denke, wir müssen, egal ob Politiker oder Privatperson, wir müssen einfach anfangen, unsere sogenannte Freiheit, persönliche Freiheit in Frage zu stellen. Was nützt mir meine Freiheit, wenn ich keine Luft mehr zum Atmen habe, kein sauberes Wasser mehr, kein Boden, wo ich meine Lebensmittel anbauen kann. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Sache von einer Bewusstseinsänderung. Politiker, Privatpersonen, alle. Also dieser Egoismus zu meinen, wir können alles tun, der muss einfach, eingeschränkt werden. Und da wir Menschen das scheinbar nicht freiwillig oder nicht viele freiwillig machen, muss es Verbote geben.
Mhm.
Also das ist wirklich, ich kann nur appellieren an jetzt mal nur die Bevölkerung in Deutschland. Schaut euch an, was um euch passiert. Fragt euch, wollt ihr eure Kinder, dass die noch vielleicht 80 Jahre leben können, was ja scheinbar nach dieser Voraussage möglicherweise nicht mehr passieren wird. Und da ich jetzt so nebenbei festgelegt habe oder wünsche mir, alt zu werden, ich habe noch so ungefähr über 40 Jahre zu leben. Ja, wenn das 240, also 2040 jetzt nicht geregelt ist, dann muss ich mir das überlegen, ob ich 109 werden will.
Also der Tenor, Frau Kohl, bei Ihnen ist, das Tempo der Erderwärmung zwingt uns, die alten Methoden wieder anzuwenden, also Zwang, Verbote, Kontrolle, Strafe, weil es nicht hilft, auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit zu setzen.
Ja, also das hört sich immer so an, so bösartig, Zwang, Verbote, aber das wäre eigentlich gar nicht notwendig, wenn ich einfach das große Ganze sehen würde und sage, ich möchte auf einem wunderbaren Planeten leben, ohne dass ich ihn kaputt mache.
Herr Überall.
Und wenn es nicht funktioniert, dann muss halt bitteschön gewisse Regeln aufgestellt werden, ob es was nützt, das sei noch dahingestellt.
Herr Überall.
Ja, die Einschränkung von Freiheit mit dem Hinweis, ob es was nützt, sei dahingestellt, ist natürlich schwierig. Es ist aber in der Tat auf der einen Seite die Möglichkeit, eine Diskussion eben weiter anzuheizen, was wir brauchen in der Demokratie. Wir brauchen einen solchen Diskurs, weil wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es eben auch die andere Meinung gibt. Auf der anderen Seite muss man auch vorsichtig sein, wenn man zu häufig eben diesen Begriff des Verbots in den Mund nimmt, dass die Leute nicht irgendwann abstumpfen, dass sie nicht irgendwann sagen, ja, ja, mein Gott, verbietet ruhig alles, es kommt ja sowieso nicht. So, und in diesem Feld sich zu bewegen und das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren, ist schwierig. Es ist ja erst seit ein paar Monaten, dass dieses Thema so in der Öffentlichkeit ist, also die drohende ökologische Apokalypse. Das ist ja jahrelang verdrängt worden, weil man es so schön verdrängen kann, weil es eben doch sehr abstrakt ist. Nur, wir müssen uns in der Tat darum kümmern, aber ich bin der festen Überzeugung, dass da Anreizsysteme mehr helfen als stumpfe Verbote, weil wir dann irgendwann die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger verlieren. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Denn das kann dann in eine undemokratische Ecke gehen, wenn sich die Leute einfach wehren. Wir haben das gemerkt, wie resigniert viele sind wegen beispielsweise Rauchverboten, nicht nur in Kneipen, zum Teil dann auch Forderungen für den öffentlichen Raum, wo es schon recht weit in die Freiheit der Einzelnen reinging. Und wir haben immer wieder solche Diskussionen.
Ja, aber es hat ja wunderbar geklappt. Da jammert ja niemand mehr drüber.
Genau, also das wollte ich auch gerade sagen.
Naja, dass selbst da keiner mehr, ja, drüber, ich weiß nicht, mit wem Sie sich da unterhalten, aber
sind Sie Raucher?
Ich bin auch Raucher, ja.
Okay. Also ich kenne viele Raucher, die sagen, sie sind auch froh, wenn sie eigentlich nicht in ihrem eigenen Dunst sitzen sogar. Also selbst Leute, die nicht aufgehört haben, freuen sich, wenn sie ihn nicht rauchen können.
Im Restaurant freue ich mich auch. In der Kneipe ist es dann schon wieder was anderes. Und gut, aber trotzdem, auch da hat sich natürlich ein Diskurs ergeben, der zum Teil auch sehr hart geführt wurde. Und wir müssen eben sehen, dass wir diesen Diskurs jetzt richtig kanalisieren und dass auf der einen Seite wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und jetzt mit allen möglichen Verboten kommen. Auf der anderen Seite aber auch nicht zur Untätigkeit verdammt werden, weil das befürchte ich hier auch so ein bisschen, dass jetzt alles zerredet wird. Und wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und letzten Endes muss man auch beim Thema Klima sagen, man muss auch den inneren Schweinehund überwinden. Und man muss sich vor allem erstmal bewusst machen, dass jeder von uns den hat. Ich habe heute Morgen für die 2 Kilometer, die ich von zu Hause zum Sender in Köln brauche, auch wieder darüber nachgedacht. Nimmst du jetzt das Fahrrad oder das Auto? Ich habe das Fahrrad genommen, aber es war auch eine Überwindung.
Also um wach zu werden.
Ich würde gern wirklich nochmal vom Individuum zur Wirtschaftsordnung übergehen, wenn wir das noch kurz beleuchten können, weil es geht sehr viel um den Einzelnen, die Einzelne und den inneren Schweinehund. Aber wir müssen schon die Strukturen sehen, dass wir aktuell in einem Wirtschaftssystem leben, wo diejenigen profitieren, die natürliche Ressourcen ausbeuten ohne Ende, weil es ja billig ist oder kostenlos ist und weil ich so Wachstum und Geld akkumulieren kann, indem ich einfach diese natürlichen Ressourcen, ja, Boden, Wasser, Luft verschmutze und damit ständig neue Produkte herstellen. Und das, glaube ich, kann der Einzelne nicht lösen, sondern da ist tatsächlich die Politik gefragt. Das wird auch nicht ganz so einfach werden. Aber ich glaube, daran müssen wir eben grundsätzlich was ändern.
Aber hat die Politik da nicht auch eine sehr große Vorbildfunktion, Frau Badum? Also es gibt ja diesen Vorwurf, die Grünen predigen Wasser und trinken Wein. Die fliegen gerne mal nach Gomera, die fliegen gerne mal so wie Sie nach Griechenland. Ich glaube, das war so während der Studienzeit Ihre zweite Heimat. Würden Sie jetzt sagen, ich fliege nicht mehr in meine zweite Heimat, ich fahre da mit dem Paddelboot hin?
Ja, also wenn man davon ausgeht, dass Grüne Heilige sind, dann haben Sie absolut recht. Das stimmt nicht. Wir sind Sünder wie alle anderen auch. Und klar, jeder von uns kann besser werden. Ich befürchte, viele sind schon mal geflogen. Aber ich finde, das ist nicht das Hauptthema, sondern
aber es ist auch ein Thema. Also wenn man das eine,
es ist auch ein Thema, aber es ist halt häufig eine Diskussion, mit der abgelenkt wird. Also zum Beispiel diese Studie, wo es darum ging, wie viel fliegen Grüne, die ist ja auch von der Luftfahrt in Auftrag gegeben worden, wo man im Nachhinein auch gesehen hat, ein bisschen fragwürdig, wie die aufgesetzt war. Und dann muss ich schon sagen, naja, wenn die Luftfahrt sowas dann in Auftrag gibt, um am Ende eine riesige Diskussion darüber zu entfachen, wie viel Grüne jetzt fliegen oder nicht fliegen, sodass wir dann alle Maßnahmen zerreden, wie er überall auch schon gesagt hat, und die Luftfahrt am Ende fröhlich weitermachen kann, halte ich das wirklich für ein Problem. Und da werde ich auch nicht mitmachen.
Barbara Kohl, ich danke Ihnen für den Anruf aus Würzburg. Der Klimawandel ist längst bei uns angekommen. An Appellen mangelt es nicht. Weniger fliegen, mehr ÖPNV nutzen, weniger Fleisch essen. Aber reichen diese Mahnungen? Brauchen wir nicht klare Verbote, damit sich was ändert? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Politologen und Journalisten Frank Überall und Lisa Badum, der klimapolitischen Sprecherin der Grünen. Hans-Peter Schütt schreibt zu diesem Thema, er habe die Befürchtung einer weiteren sozialen Spaltung. Wohlhabende, so sagt Herr Schütt, können sich bei Verteuerungen von zum Beispiel Flügen weiter jeden Flug leisten, finanziell Schwächere nicht. Ich bin Ihrer Meinung, Verbrennung von fossilen Brennstoffen teuer zu machen, aber wo sind die Ideen eines sozialen Ausgleiches? Frau Badum.
Ja, also ich nehme das sehr ernst. Es liegt aber eine falsche Grundannahme drin, nämlich, also in dieser Frage schon, dass unser derzeitiges System sozial gerecht ist. Das ist es nicht. Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen. Sehr gutes Beispiel ist das Dienstwagenprivileg, wo Firmen und auch große Firmen auf Kosten von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern billig mit Autos rumfahren können. Und das können auch sehr große Dreckschleudern sein. Das können auch SUVs sein. Das wird von uns steuerlich gefördert. Das zahlt dann möglicherweise der kleine Mann, die kleine Frau und ich möglicherweise zahlen das mit über den Steuersäckel. Und es ist auch zum Beispiel so, dass mehr als 2/3 der Neufahrzeuge über 200 PS, also wirklich diese Luxusschlitten, die werden an Unternehmen und Selbstständige ausgegeben. Also genau das Problem, was wir beklagen, Luxuskarossen, SUVs, fördern wir noch staatlich. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist doch nicht sozial gerecht. Da machen wir die Gesellschaft doch gerechter, wenn wir dieses Dienstwagenprivileg ändern, meiner Ansicht nach dahingehend, dass nur noch emissionsfreie Autos dieses Dienstwagenprivileg nutzen können sollten, meinetwegen mit einer gewissen Übergangsfrist. Aber das muss doch das Ziel sein. Also der kleine Mann kann jetzt nicht für die Klimaschäden von Unternehmen zahlen.
Also das ist Ihre Idee eines sozialen Ausgleiches?
Das aktuelle System ist nicht unbedingt sozial gerecht, sondern wir können es durch Klimaschutz gerechter machen. Es ist natürlich auch so, dass wir bei neuen Maßnahmen darauf achten müssen, dass wir diese Gerechtigkeit einfach beibehalten. Deswegen haben wir ein Konzept mit CO2-Preis vorgelegt. Übrigens als einzige Partei bisher schon gesagt, was wir mit den Einnahmen machen wollen. Alle anderen diskutieren nur, dass sie klimaschädliche Gase mit Geldern belegen wollen, aber sagen nicht, was mit den Einnahmen passiert. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir die an die Bürgerinnen und Bürger zurückerstatten. Zum einen über ein Energiegeld und zum anderen über die Senkung der Stromsteuer. Jeder zahlt auch Stromkosten. Es gibt schon 40% Erneuerbare im Strombereich, das wollen wir fördern.
Und Sie wollen jedem Bürger 100 Euro Energiegeld zahlen.
Ja. Mhm.
Jörg Renner schreibt aus Bonn, auch wenn ich mir oft Verbote wünsche, denke ich, dass es am Ende das Problem nicht lösen wird. Eine wirksame Änderung funktioniert nur über wirtschaftliche Anreize. Es müssen Modelle und Strukturen geschaffen werden, die sich rentieren. Hier liegt auch die Herausforderung für die Grünen. Sie müssen die Wirtschaft mit ins Boot nehmen. Die Idee eines Hörers, eine Art von Klimakarte einzuführen, ist ein gutes Beispiel. Nehmen Sie die auf, Frau Badum?
Genau, also die Klimakarte finde ich spannend. Letzten Endes ist es faktisch so, dass wir nur noch ein begrenztes CO2-Budget haben. Wir müssen dann schauen, wie wir es aufteilen.
Sagt Herr Renner weiter, zudem sind Themen wie Tempolimit, Fahrverbote in der Innenstadt und überhaupt das Thema Auto in Deutschland sehr stark emotional belegt. Hier kommt man mit rationalen Argumenten alleine leider nicht weiter. Hier muss offener und ehrlicher miteinander gesprochen werden und die Psychologie spielt dabei eine große Rolle. Frank Überall, da können Sie vermutlich nur nicken und sagen, ja, so ist das mit der Psychologie.
Ja, in der Tat, so ist das insgesamt auch mit menschlichem Verhalten. Und wir haben hier eine extreme Emotionalisierung bei diesem Thema Auto, die ja auch bewusst über Jahrzehnte geschürt worden ist. Also es war selbstverständlich, das eigene Auto zu haben. Wir hatten das Leitbild der autogerechten Stadt, übrigens auch beim Bauen. Also das war jetzt nicht nur einfach so mal eine Idee, sondern es hat sich quer durch alle Lebensbereiche gezogen. Und davon wieder Abstand zu nehmen, die Menschen auch mitzunehmen, diejenigen, die Jahrzehnte dieses Ideal eingetrichtert bekommen haben und gelebt haben, denen zu sagen, das geht aber so nicht weiter, da muss man ansetzen und da muss man versuchen, auch mit diesen Menschen entsprechend zu kommunizieren. Und man muss eben Wirtschaft und Soziales an der Stelle auch versöhnen. Von beiden Seiten wird dann gerufen, ja, aber vergesst uns bitte nicht. Und die Wirtschaft ruft dann meist nachhaltiger oder hat zumindest die nachhaltigeren Kanäle, sich dann auch mit ihren Interessen einzubringen. Und da müssen wir überlegen, was kann es für Maßnahmen geben? Frau Badum hat ja schon einige beschrieben. Es gibt noch viele andere Dinge, wie man sich mal unter die Lupe nehmen kann, die möglicherweise immer für sich selbst kein großer Wurf sind, aber als Puzzlespiel zusammenspielen. Dienstwagenprivileg ist das eine. Zum anderen auch beispielsweise Bonusmeilen auf Flügen, die bei manchen Unternehmen noch privat genutzt werden dürfen und dann sogar auch pauschal versteuert werden vom Luftfahrtunternehmen. Das heißt, das ist ein Geschenk an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Geschenk, ein geldwerter Vorteil eigentlich, wo es darum geht, dass man fröhlich durch die Gegend fliegen kann, was eigentlich nicht notwendig ist und was ein Anreiz an der Stelle ist. Das sind auch Sachen, über die wir mal sprechen müssen, ob das denn so sinnvoll ist.
Was mache ich? Ich würde das gerne aufgreifen. Was mache ich mit denen, die fröhlich durch die Gegend fliegen? Also wenn jemand jetzt aus Spaß nach Berlin fliegt am Wochenende, weil er Party machen möchte oder zum Christmas Shopping nach New York, weil ihm das unheimlichen Spaß macht, soll ich den anders behandeln als den Geschäftsmann, die Geschäftsfrau, die fliegen müssen, weil sie sonst nicht nach New York kommen?
Na, es wird relativ schwierig, das juristisch zu fassen, weil dann bleibt eigentlich nicht viel anderes als ein Verbot. Aber es muss schon irgendwo auch in der Gesellschaft erstmal nachhaltig ankommen, dass das nicht hip und nicht cool ist. Das heißt, wer sowas in sozialen Netzwerken beispielsweise emotional teilt, was er da für eine tolle Tour nach Berlin gemacht hat, da darf man doch noch mal fragen, ob er mit dem Flieger unterwegs war oder nicht. Und wer da für 50 Euro hin und zurück geflogen ist und mehr Geld für Alkohol ausgegeben hat als für die eigentliche Reise, der sollte sich dann auch diesen Diskussionen stellen. Das ist ja auch letzten Endes der Mut, den die jungen Leute bei Fridays for Future haben. Denn wer sich in die Öffentlichkeit begibt und solche auch schwierigen Problemlagen thematisiert, der setzt sich immer auch sozusagen der permanenten Shitstorm-Gefahr aus. Der setzt sich auch der Kritik aus. Das macht Politik auch aus, dass man entsprechend auch angegriffen wird, dass man sich auch wehren muss. Und noch einmal, ich habe große Hochachtung vor all denen, die vernünftig, also mit Argumenten an diesem wichtigen Aushandlungsprozess teilnehmen.
Und da macht natürlich immer das große Wort der Scham wieder die Runde. Schämt euch, wenn ihr zum Christmas-Shopping nach New York fahrt.
Ja, böse zugespitzt kann man das dann auch so formulieren und sagen, wenn man dann eben entsprechende kritische Fragen stellt, dass dann jemand in die Schamecke gestellt würde. Ja, das ist dann die logische Konsequenz.
Bernadette Hunsbuch hat ganz offensichtlich eine Frage an Frau Badum. Sie ruft uns an aus Geldern am Niederrhein. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage. Wo soll der Strom herkommen für die ständig steigernde Nutzung der neuen Medien und steigende Datenspeicherung? Ich habe ein Interview gehört mit einer Dame, die in Deutschland für Datenspeicherung zuständig ist und die behauptet, also durch die ständige Steigerung kann man ohne Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke nicht den Strom dafür kriegen.
Mhm. Danke für die Frage, Frau Badum.
Also unstrittig ist, dass wir unseren Stromverbrauch senken müssen, weil wir eben mehr Strom für andere Anwendungen brauchen. Sie haben das Thema Datenspeicherung erwähnt. Das ist wichtig. Wir werden noch mehr Rechenzentren in Zukunft bekommen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen wir Strom vermehrt auch in Bereichen einsetzen, wie im Verkehr, wie dem Heizen. Und das heißt, wir müssen insgesamt effizienter werden und die Energie besser einsetzen. Aber das ist ja genau das, was ich mit dem Wirtschaftssystem vorher angesprochen habe. Ein Wirtschaftssystem, was darauf ausgelegt ist, unendlich Ressourcen zu verbrauchen. Das können wir jetzt weiterfahren, aber die Welt setzt uns eine natürliche Grenze. Das ist einfach so.
Frage beantwortet, Frau Hunsbuch?
Frage beantwortet.
Dann danke ich Ihnen sehr für Ihren Anruf. Und ich möchte noch eine Mail von Karl Mülle in Berlin-Lichterfelde vorlesen. Verbote, sagt er, können auch sozial gerechter sein als Anreize. Denn Wohlhabende können finanzielle Anreize ignorieren. Aber Anreize sind natürlich viel bequemer für die Politik. Es muss nur noch schlimmer werden, dann kommen auch Verbote. In Brandenburg wird in vielen Kreisen das Trinkwasser knapp. Befüllen von Swimmingpools, Autowaschen, Beregnen des Tiergartens ist verboten. Es gab keinen Aufstand. Wenn ich Sie so diskutieren höre, über alle mitnehmen und Anreize setzen und Überzeugungsarbeit leisten, dann frage ich mich, ob genügend berücksichtigt wird, dass das Problem zeitkritisch ist. Ich persönlich glaube übrigens, es ist zu spät, aber vielleicht sollte man das nicht sagen, denn es führt zu Fatalismus. Frau Badum, was können Sie Herrn Müller mit auf den Weg geben?
Also, wir müssen versuchen, dieses Problem noch zu lösen, auch wenn es eine riesige Herausforderung ist. Ich glaube, sonst kann Politik sich gleich verabschieden, wenn sie diesen Ball nicht aufnimmt. Und ja, wir werden immer in diesem Spannungsfeld sein, dass wir nicht wissen, ist eine Maßnahme jetzt zu ehrgeizig oder ist sie zu wenig ehrgeizig. Da werden Sie auch immer unterschiedliche Meinungen haben, wen Sie in der Bevölkerung fragen. Aber wir haben klare Klimaziele und wir müssen Maßnahmen einleiten, um diese Klimaziele zu erreichen. Und ich habe für dieses Jahr müssen wir einen CO2-Preis zum Beispiel von mindestens 40 Euro pro Tonne CO2 bekommen. Und das kann nur der Einstiegspreis sein. Das ist für mich relativ klar festgelegt. Einen ehrgeizigen Kohleausstieg. Ich will auch nicht, dass RWE noch die Millionen hinterhergeschmissen werden. Und der muss 2030 vollendet sein. Da müssen wir aus der Kohle vollkommen raus sein. Beispielsweise. Und ein Klimaschutzgesetz, was den Rahmen gibt von außen, weil aktuell ist es so, dass wir die Klimaziele Jahr für Jahr reißen und es gibt keine Konsequenzen. Zum Beispiel fürs Verkehrsministerium. Das katastrophale Zahlen hat, die CO2-Emissionen steigen ja seit Jahren. Es gibt für Herrn Scheuer keine Konsequenzen, wenn dieser Klimaziel nicht einhält. Und damit muss Schluss sein.
Sagt Lisa Badum, die gemeinsam mit Frank Überall noch eine Viertelstunde zu Gast ist hier bei Deutschlandfunk Kultur. Zu unserem Thema Klimawandel brauchen wir mehr Verbote. Wenn wir nicht dazu gezwungen werden, unser Verhalten in Sachen Klimaschutz zu ändern, dann wird das alles nur sehr, sehr langsam vorangehen. Sind wir auf dem Weg zum Kindermädchenstaat, wenn wir mehr Gebote und Regulierungen erlassen? Oder ist das der beste Weg, jetzt etwas für den Klimaschutz zu unternehmen? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Und am Telefon ist Martina Weitendorf aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo.
Frau Weitendorf, hallo. Guten Morgen. Sie warten schon eine ganze Weile.
Ja, das macht nichts. Guten Morgen. Guten Morgen an alle. Ich bin der Meinung, dass es, dass Politik dazu da ist, nach einer Zeit der Debatte über notwendige und vernünftige Maßnahmen, diese Maßnahmen dann auch zu treffen, möglichst schnell im in Bezug auf das Klima, weil wir eben nicht mehr viel Zeit haben. Und ich finde so, nur durch wenn es nötig ist, auch einige Verbote, kann ein gemeinschaftliches Zusammenleben überhaupt geregelt werden. Ich war sehr traurig vor einigen Jahren, als die Grünen als Verbotspartei gegeißelt wurden. Und das ist gesagt, weil sie einen einzigen fleischfreien Tag in der Woche einführen wollten. Und da möchte
den
ich
Veggie
noch
Day, ja.
Ja, genau. Da möchte ich noch einmal daran erinnern, das war ja nicht nur eine deutsche Frage, sondern das wird ja überall auf der Welt auch diskutiert, mehr oder weniger intensiv und in Portugal. Das ist immer nützlich, ins Ausland zu schauen. Ich finde, wie auch die Dame bei Ihnen im Studio gesagt hat, ich finde es sehr gut, wenn man sich die guten Praktiken aus dem Ausland anschaut und die dann darüber ernsthaft nachdenken, wie man die eventuell kopieren kann oder umsetzen kann mit kleinen Veränderungen auf die nationale Lage angepasst. Ich finde, dazu sind wir da, über den Tellerrand zu blicken, um eben zu den notwendigen Maßnahmen zu kommen. Und was ich sagen wollte, ist, dass in Portugal schon vor mehr als 3 Jahren so ein einziger Veggie-Tag in der Woche, und die Portugiesen sind große Fleisch- und Fischliebhaber, dass der schon vor mehr als 3 Jahren mit der Zustimmung aller Parteien bis hin zu den Christsozialen im Parlament eingeführt wurde. Und ich weiß wirklich nicht, was daran verwerflich ist. Ich weiß auch, das wäre zum Beispiel so eine Sache. Also ich war darüber wirklich schockiert und traurig. Ich bin selber Tierschützerin, Vegetarierin. Und ich finde, ich weiß nicht, was man den Menschen da zu viel abverlangt, wenn man wenn man einen Tag in der Woche, einen einzigen Tag in der Woche, wo die Menschen dann ja, wenn sie nach Hause kommen von der Arbeit, immer noch Fleisch und Wurst und Fisch essen können.
Frau Weitendorf, wären Sie denn zum Beispiel, also wären Sie auch dazu bereit, Dinge zu akzeptieren, natürlich. Entscheidungen zu akzeptieren, die gegen Sie gefällt werden, damit das Allgemeinwohl eben bedacht wird?
Ja, dazu wäre ich bereit. Also ich habe gerade darüber nachgedacht, dass der einzige Bereich, in dem ich und meine Familie, in dem wir nicht klimabewusst leben, ist das Fliegen, weil unsere Familie im Ausland ist, in Portugal. Die gesamten Familien meiner beiden Kinder sind in Portugal und mein großer Sohn ist jetzt sogar gerade in Brasilien. Und das ist ein bisschen schwierig. Also ich persönlich bin dazu bereit, aber ich will es nicht meinem Sohn verbieten, nach Portugal zu fliegen, um seinen Vater zu sehen.
Frau Badum, müssen wir immer auf Konsens warten? Müssen wir immer auf Konsens warten, so wie Frau Weitendorf das jetzt gerade auch nochmal von Portugal erzählt hat? Also da war es ja parteiübergreifend so, dass die alle gesagt haben, okay, wir machen diesen einen Veggie Day. Müssen wir immer auf Konsens warten oder muss Politik nicht auch schaffen, dass eben Entscheidungen getroffen werden, wenn es nicht allen gefällt?
Ja, also Konsens würde ja Einstimmigkeit heißen, darauf können wir auf keinen Fall warten, weil es gibt immer Leute, die vielleicht aktuell eben nicht profitieren und die zum Beispiel bei RWE einen Kohlebagger fahren, wobei ich da auch schon mit Leuten gesprochen habe in der Grube, die gesagt haben, sie wissen, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Selbst das ist kein gutes Beispiel, die dann in dem Moment nicht dabei sind. Es gibt viele Gewerkschaften, die den fossilen Industrien die Stange halten, weil sie sich die letzten Jahre eben damit eingerichtet haben, diese Arbeitsplätze, die auf Raubbau aufbauen, zu verteidigen. Und wir werden nicht die letzte Person jetzt gerade mitnehmen können. Was wir schon brauchen, wir müssen die Maßnahmen erlassen. Nur als Beispiel jetzt eben Automobilindustrie, Ende des Verbrenners 2030, würde ich mit mir ehrlich gesagt nicht mehr verhandeln lassen. Das ist sowieso schon sehr spät. Natürlich ist es aber wichtig, jetzt trotzdem zu den Gewerkschaften, zur Automobilindustrie hinzugehen und zu schauen, okay, wie könnt ihr diesen Wandel schaffen? Wie können wir euch unterstützen? Und das mache ich übrigens auch. Aber ich bleibe trotzdem hart und sage, Leute, es würde am Ende eine Grenze geben und eine Regel geben. Zum Beispiel, wenn es nach uns Grünen geht. Und das würde ich auch eben Leuten wie zum Beispiel unserem Wirtschaftsminister empfehlen, dass er in den Branchen redet, wie können wir die Transformation schaffen und nicht immer nur auf dem alten, althergebrachten Wirtschaftsmodell sitzen bleibt.
Frau Weitendorf, vielen Dank für Ihren Anruf aus Berlin. Herr Überall, da Wirtschaftsminister Peter Altmaier gerade angesprochen wurde, er hat gesagt, Klimaschutz wird nur dann funktionieren, wenn unser Wohlstand nicht gefährdet wird.
Würde ja verkürzt bedeuten, dass er dann gar nicht funktionieren wird, der Klimaschutz. Denn letzten Endes wird es natürlich unseren Wohlstand einschränken. Also da, denke ich, führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen aufpassen, dass wir das sozial anständig abfedern. Und wenn es zum Beispiel vorhin in einer Argumentation hieß, ja, nur die Reichen können sich ja dann dicke SUVs leisten. Nein, arme Menschen sind zum Teil darauf angewiesen, wenn sie dann überhaupt sich mal ein Auto kaufen, dass sie sich irgendwo ein sehr altes, gebrauchtes Fahrzeug kaufen, das dann natürlich Schadstoffwerte hat, die unbeschreiblich sind. Wollen wir diesen Menschen dann die Mobilität wegnehmen, ohne ihnen eine anständige Alternative zu geben. Und das ist das große Problem, was auch jahrelang, jahrzehntelang verschlafen worden ist, wo wir dringend dran arbeiten müssen, um einen weitestmöglichen, ja nicht Konsens im Sinne von Einstimmigkeit, aber um möglichst viel Zustimmung hinzubekommen. Denn letzten Endes werden wir keine grüne Diktatur bekommen oder von wem auch immer. Wir werden mit Mehrheiten entscheiden müssen und wir müssen um Mehrheiten ringen. Wir müssen überzeugen, wir müssen dafür kämpfen. Und das wird die Herausforderung der nächsten Monate und Jahre sein. Und da müssen wir aufpassen, dass wir sozusagen in unserem gesellschaftlichen Verbotehaushalt nicht überziehen. Wir können nicht zu viele Verbotsdiskussionen gleichzeitig führen, weil die Menschen dann abstumpfen. Und wir müssen uns bewusst machen, was sind die wichtigen Themen. Und die wichtigen Themen sind neben Klimaschutz, auch die soziale Frage, sind auch Arbeitsplätze. Auch das hat alles seine Berechtigung. Insofern ist Politik leider oft komplex. Deswegen braucht es Menschen mit klarer Haltung, die für ihre Positionen kämpfen.
Ändern Menschen eigentlich ihr Verhalten, sobald es ans Portemonnaie geht? Haben Sie da was rausgefunden, als Sie Ihr Buch geschrieben haben?
Es geht zumindest einfacher. Ja, mit all diesen, das ist dann auch wieder das soziologische Gegenargument, was wir ja hier auch gehört haben. Das war sozusagen auch nochmal empirische Feldforschung. Natürlich wird auch immer der soziale Aspekt dabei betont. Das ist ein Problem, dass natürlich derjenige, der reich ist, sich dann eher was leisten kann. Beispielsweise nehmen wir doch mal das Verbot auf oder die Forderung, dass es keine Inlandsflüge mehr geben soll. Wir reden immer über Europa, wir müssen uns europäisch zusammentun. Dann könnte man auch sagen, keine europäischen Flüge mehr. Das wäre ja dann auch der nächste Schritt. Und dann wird es aber trotzdem die Superreichen geben, die sich dann noch Privatjets leisten können. Das heißt, irgendwo habe ich immer einen Bereich der Menschen, die sich entziehen können, alleine aufgrund Geldbeutels. Insofern muss man irgendwie schauen, wie man das Ganze sozial auch dargestellt bekommt. Und ja, dieses Argument, die Reichen können sich freikaufen, es wird immer irgendwo an irgendeiner Stelle kommen.
Aber das Schlimme ist ja, dass sie aktuell nicht mal freikaufen müssen. Also nehmen wir Christian Lindner, der kann mit seinem Porsche rumfahren, CO2 ohne Ende ausstoßen und muss ja nicht mal mehr zahlen, sondern kommt billig davon. Und das müssen wir natürlich ändern. Ich wollte nur eine Sache sagen. Wir müssen den Leuten klar machen, dass wir jetzt in der Demokratie Lösungen für die Klimakrise finden müssen, bevor es zu spät ist und wir in den Kampf um Ressourcen einsteigen, wo wir dann vielleicht nicht mehr demokratisch entscheiden können.
Vielleicht folgt der Häutung von Herrn Söder ja auch noch die Häutung vieler weiterer Politikerinnen und Politiker bei diesem Thema.
Und wir sind nicht auf dem Weg zum Kindermädchenstaat, wenn wir mehr Gebote und Regelungen erlassen.
Wenn sie vernünftig sind, nicht. Nur genau um diese Vernunft müssen wir immer wieder hart ringen. Und da wird auch die eine oder andere Forderung dann im Orkus verschwinden müssen, also verboten werden müssen.
Ich möchte enden mit einer Mail von Dominik Diekmann. Er schreibt uns aus Mannheim. Die individuelle Freiheit des Menschen beginnt dort, wo physikalische und andere Grenzen enden. Diese Freiheit endet dort, wo man die Freiheit der anderen einschränkt. Da wir nicht immer intuitiv oder durch Nutzung unseres Verstandes wissen, wo das ist, haben wir Gesetze. Wir brauchen nicht unbedingt nur mehr Verbote, sondern mehr kluge Regelungen. Was darf man nicht? Klammer auf, Kohle verbrennen, Klammer zu. Und was soll man unbedingt tun? Klammer auf, Bahn fahren, Klammer zu. Ich danke Ihnen, Dominik Diekmann, für diese Mail. Ich danke allen, die angerufen haben, für diesen sehr angeregten und anregenden Austausch. Danke an Frank Überall, Politologe und Journalist und Autor des Buches »Es ist untersagt«. Und drücke die Daumen für Lisa Badum, die klimapolitischen Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, dass sie beherzt und radikal in die nächste Woche geht. Vielen Dank an Sie beide.
Danke auch, Frau Steinau.